Unser Thema heute heisst Frauengeschichte. Die Frauengeschichte gehört zu den Gebieten in der Geschichtswissenschaft, die in den letzten Jahren ein sehr grosses Interesse ausgelöst haben. Zwar nicht unbedingt im männlich dominierten Forschungsbetrieb, wohl aber bei Studentinnen und Assistentinnen und auch bei einem breiten Publikum. Es sind darum auch überwiegend Frauen, die die entsprechenden Forschungen und Publikationen in den letzten Jahren vorangebracht haben. Auch in der Schweiz entwickelt sich ein immer dichteres Netz von Historikerinnen, die über die Geschichte der Frauen forschen und schreiben. Das Interesse von diesen Frauen ist ganz klar. Sie sind im herkömmlichen Universitätsbetrieb noch an den Rand gedrängt. Sie haben dazu mit neuen praktischen und theoretischen Problemen zu kämpfen, die die Aufarbeitung der Frauengeschichte stellt. Um sich darum ein eigenes Diskussionsforum außerhalb des Wissenschaftsbetriebs zu schaffen, haben sie sich organisiert. Zum dritten Mal jetzt hat am vorletzten Wochenende in Zürich das Schweizerische Historikerinnen-Treffen stattgefunden. 200 bis 250 Besucherinnen und ein paar wenige Männer haben an dieser zweitägigen Veranstaltung teilgenommen, um sich über die neuesten Forschungsergebnisse informieren zu lassen und zu diskutieren.
Die zwei Tage sind zuerst mal total anstrengend. Also muss viel Konzentration aufwenden. Aber das wird mehr als nur wieder gut gemacht, durch das eigentlich jedes Referat, das ich gehört habe, schon ein paar interessant war. Also die Themen sind erstens mal attraktiv. Zweitens merkt man, dass wirklich schon ein paar viel geforscht wird und dass die Frauen, die diese Arbeiten gemacht haben, eben auch irgendwo dahinter stehen und sehr engagierte Forschungen betrieben haben. Und das sind irgendwie halt Themen, die einem wahrscheinlich ein bisschen mehr betreffen als sonst so im normalen Geschichtsunterricht an der Uni.
Für die Tagungen wird von allen Universitäten in der Schweiz zusammengetragen, was von Frauen in der Frauengeschichte neu gemacht worden ist. Doch wird auch über nationale Grenzen ausgeschaut und so haben heute Konstanzerinnen interessante Beiträge geliefert. Was die Organisationsarbeit für das Treffen anbelangt, so ist sie für Frauen oder feministische Forschung typisch verlaufen. Unbezahlt in der Freizeit von den Organisatorinnen und auch finanzschwach, weil von der Institution Universität nicht abgestützt. Trotzdem, das Programm war auch dieses Jahr wieder überfüllt gewesen. Es sind die Ergebnisse von Seminar- und Lizenziatsarbeiten wie auch von Dissertationen vortragen und zur Diskussion gestellt worden. Am Samstagmorgen zum Beispiel konnte die Frau wählen zwischen der Geschichte der städtischen Dienstmädchen, der Entwicklung der industriellen Frauenarbeit von 1890 bis 1914, Mutterschaft und Mütterlichkeit im Sportmittelalter oder der Arbeits- und Lebenswelt der Handwerkerinnen von vor 200 Jahren.
Also ich habe es eine tolle Tage gefunden. Und zwar, weil es genau die Art von Frauentage war. Und es hat ein paar Sachen gehabt, die ich total wichtig fand. Es hat irgendwie einen zentralen Platz gehabt, wo man Frauen kennenlernen konnte. Also wo man sonst in der Isolierung von der Uni oder bei zu Hause gekommen ist. Also wirklich die Frauen hat lernen kennen, oder? Aus allen Unis, was die machen, warum die das machen und so. Und die Vorträge waren einfach kein Stress gewesen, sondern man konnte sich hören und nachher die Workshops und man konnte schwätzen darüber. Und das habe ich total einen positiven Punkt gefunden. Also es ist nicht so unimässig einfach Referat und alle hören zu, sonst passiert etwas. Und was ich auch total wichtig fand und lässig, ist, es hat eine Podiumsdiskussion gegeben, die Frauenbewegung. Und das ist etwas total Wichtiges für mich, dass man eben eine Wissenschaft auch in den heutigen Frauenkampf hineinstellt.
Ça descend d'une limousine en étoile de vison blanc. Autour la foule en délire fait comme un bruit d'océan. Ça marche comme sur un nuage et ça traîne des arcs-en-ciel. Des parfums dans son sillage, des rêves d'or et de miel. Les stars.
Bevor wir aber näher auf einige von den präsentierten Themen eingehen, zuerst ein paar Gedanken zum heutigen Stand der Frauengeschichtsforschung in der Schweiz. Die Suche nach der Geschichte der Frauen und ihrem historischen Platz im öffentlichen Bewusstsein ist Ausdruck eines neuen Erkenntnisinteresses. Durch die feministische Kritik am herrschenden gesellschaftlichen Status der Geschlechter und der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ist im Laufe der 70er Jahre auch die sexistische Denkweise der Geschichtswissenschaft, die die Frauen schlicht verdrängt hat, immer stärker infrage gestellt worden. Das Interesse an historischer Frauenforschung ist auch das in den letzten Jahren bei Historikerinnen gewachsen und hat sich unter anderem in Buchveröffentlichungen und nicht zuletzt auch den drei Historikerinnen-Treffen konkret niedergeschlagen. Typisch wahrscheinlich für die Entwicklung der Frauengeschichtsforschung in der Schweiz und auch sonst ist wohl die Tatsache, dass grosse Energien das erste Mal in die Aufarbeitung der alten Frauenbewegung geleitet worden sind. Das hat mit persönlicher Motivation von den Historikerinnen zu tun, die in der neuen Frauenbewegung engagiert waren und ihren Vorkämpferinnen anspüren wollten. Auf diesem Gebiet liegen darum heute wohl am meisten fundierte Forschungsarbeiten vor.
Sehr gefreut, eigentlich die heutige Morgendiskussion.
Das ist die Diskussion über die Frauenbewegung.
Über die Frauenbewegung. Es hat mich persönlich aufgestellt, dass es schon egalitäre Frauenbewegungen gegeben hat, weil ich finde, dass es ein Weg ist, dass man wirklich eben die Französische Revolution und ihre Postulate radikal bei den Wurzeln packt. Es geht da um eine Verwirklichung von Gleichheit in diesem politischen System und dass ich irgendwo Vorfahren habe, die ich bis jetzt nicht gekannt habe.
Wie aber Kritik und Selbstkritik am diesjährigen Treffen gezeigt hat, wird die theoretische Einschätzung der alten Frauenbewegung noch einiges zu reden geben. Abgeschlossen ist in der Frauengeschichte noch lange nichts. Aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft haben sich Historikerinnen in den letzten Jahren ihren Vormüttern angenommen. So sind Arbeiten über Prostitution, Hebammen, Hausarbeit, Abtreibung, industrielle und gewerbliche Frauenarbeit, Hexen und so weiter entstanden. Ganz grob kann man heute in der Frauengeschichtsforschung zwei Richtungen unterscheiden. Die eine begrenzt sich auf die Aufarbeitung von Frauenbereichen, Bereiche, die früher noch völlig übergangen worden sind, wo man als unwichtig abgetan hat oder wo man einfach den entsprechenden Männerthemen untergeordnet hat. Diese Frauenbereiche werden jetzt sozusagen der normalen Sozialgeschichte beigefügt, als Erweiterung und Ergänzung, quasi zum Erforschungslücken füllen. Die andere und immer stärker werdende Tendenz in der Frauengeschichtsforschung dagegen sieht das Problem weniger nur in der Wahl von Frauenthemen, sondern probiert mit einer feministischen Fragestellung an die gesamte Geschichtswissenschaft heranzugehen. Die weibliche Hälfte der Menschheit soll nicht mehr einfach vergessen werden oder Frauen sollen nicht nur als Sonderprobleme in einzelnen Bereichen vorkommen. Vielmehr soll jedes Gebiet der Sozialgeschichte, sei es jetzt Politik, Wirtschaft oder Familie, mit der Kategorie Geschlecht angegangen werden. Ein Perspektivenwechsel in der Geschichte überhaupt wird also gefordert. Der unterschiedliche Status der Geschlechter und die scheinbare Unsichtbarkeit der Frau in vielen Gesellschaftsbereichen soll also grundsätzlich und überall thematisiert werden, indem man nach einem Anteil der Frauen wie der Männer fragt. Das ist ein hoher Anspruch und die Suche nach und die Diskussion um die geeigneten theoretischen Instrumente und Begriffe ist in vollem Gang. Im Diskutieren von solchen grundsätzlichen Fragen liegt dann auch ein Hauptzweck von dem Diskussionsforum der Historikerinnen. Weiterkommen im Theoretischen, all die Befunde revidieren, neue Erkenntnisse zur Diskussion stellen. Alles in allem also weitergehen auf dem Weg zu einer Allgemeingeschichte, wo den Frauen ihren Platz als die eine Hälfte der Menschheit endlich zugesteht.
Les scandales. Ça boit dans son soulier, ça danse pieds nus sur les tables. Hollywood, boulevard, Hollywood. Ça s'envole incognito pour se marier à l'improviste.
Zurück jetzt aber zum diesjährigen Historikerinnen-Treffen. Wir haben aus der Fülle der vorgestellten Themen ein paar rausgepickt, die wir näher vorstellen wollen. In einem ersten Beitrag gehen wir auf das Hauptereignis vom Tag X Sonntag ein, nämlich auf die Podiumsdiskussion zu der Geschichte der Schweizerischen Frauenbewegung. Expertinnen auf diesem Gebiet haben die Entwicklung und die Vielgestaltigkeit von schweizerischen Frauenorganisationen skizziert und mit dem Publikum zusammen diskutiert. Im Weiteren haben wir ein Gespräch geführt mit der Ursi Blasser. Sie hat zusammen mit der Franziska Gerster den Töchtern aus gutem Haus nachgeforscht. Die Ergebnisse von ihrer Arbeit sind am Historikerinnen-Treffen in Buchform druckfrisch vorgelegen. Als drittes dann haben wir zwei Studiogäste da, nämlich Sabine Giesiger und Regula Boxler. Sie stecken beide mitten in den Abschlussarbeiten von ihrem gemeinsamen Lizenziat. In dem tun sie die Geschichte der weiblichen Dienstboten in Zürich untersuchen. Darüber, was sie bei ihrem Nachforschen und bei ihren Gesprächen mit ehemaligen Dienstmädchen erfahren und erlebt haben, erzählen sie in unserem dritten und letzten Beitrag.
Das schon fast traditionelle Thema der Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert ist an der diesjährigen Historikerinnentagung im Mittelpunkt gestanden. Man wollte die vielfältigen Resultate präsentieren, aber auch weitere und neue Fragen in diesem Zusammenhang diskutieren. An einer Podiumsdiskussion haben mehrere Fachfrauen teilgenommen, die in ihren Forschungen die verschiedensten Gruppen und Aspekte der alten schweizerischen Frauenbewegung untersucht haben. Bekanntlich ist die alte Bewegung, wie auch die neue, überhaupt nicht einheitlich gewesen. Die Brigitte Schneck von Bern hat 5 Strömungen innerhalb der alten Frauenbewegung auseinandergehalten.
Erstens die philanthropisch gemeinnützigen Frauenorganisationen, die sich auf die Ausbildung der Mädchen in der Hauswirtschaft konzentriert haben. Zweitens die moralreformerischen Vereine, die gegen Prostitution und Doppelmoral gekämpft haben. Drittens Frauenrechtsvereine, die eine bessere Rechtsstellung, Bildungschancen und gleichen Lohn für Frauen gefordert haben. Aus diesen Frauenrechtsvereinen ist dann auch die Forderung nach dem Frauenstimmrecht gekommen. Viertens Berufsverbände und fünftens die Arbeiterinnenbewegung.
Diese Strömungen haben sich zum Teil scharf voneinander abgesetzt, wie zum Beispiel der Sozialistische Arbeiterinnenverband von den anderen Organisationen, die er als bürgerlich bezeichnet hat. Nach der Brigitte Schneck hat es 2 ideologische Grundmuster gegeben, wie die Frauen von den verschiedenen Vereinen und Gruppierungen ihre Postulate begründet haben.
Zum einen die egalitäre Position, wo ihre Forderungen nach Besserstellung der Frauen mit der Gleichheit als Natur- und Menschenrecht legitimiert hat. Zum anderen die dualistische Position, die mit der Ideologie der Geschlechtscharaktere argumentiert. Die weibliche Natur und Bestimmung sind ganz anders als die männliche und müssen darum auch einen speziellen Einfluss auf die Öffentlichkeit haben.
Obwohl die egalitäre Position immer vorhanden war, hat in der Schweiz die dualistische Position eindeutig dominiert. Sie war konform zur bürgerlichen Gesellschaft und hat die Männer nicht konkurrenziert. Die Dominanz der geschlechterdualistischen Position hat in der Folge zur Ausgrenzung von weiblichen Einflussbereichen geführt. Hausarbeit und Arbeit im sozialfürsorgerischen Bereich ist zu typischer Frauenarbeit gratis und bezahlt worden. Auch hat die Professionalisierung von Weiblichkeit zu einer starken Einbindung von Teilen der Frauenbewegung ins soziopolitische System der Schweiz geführt, ohne dass die Frauen das Stimmrecht hatten. Auch bei der sozialistischen Frauenbewegung hat die dualistische Position vorgeherrscht. Die Arbeiterinnen haben ihre Rolle als Mutter und Hausfrau nicht in Frage gestellt. Die Doppelrolle der Frau war bei der SP selbstverständlich.
Une chanson velours, velours, une chanson amour, amour, une chanson pour faire un break, pour garder les pieds au sec quand il pleut. Une chanson lila, lila, une chanson qui tend les bras, une chanson qui pense tout haut, qu'on est encore jeune et beau, fabuleux.
Dass es in der Schweiz im 19. Jahrhundert schon eine autonome Frauenbewegung gegeben hat, hat Beatrice Mesmer, einzige Schweizer Professorin für Geschichte in Bern, ausgeführt. Sie hat festgestellt, dass ab den 1840er Jahren neben den Frauenvereinen eine informelle Bewegung von unorganisierten, an egalitären Vorstellungen orientierten Frauen existiert hat, die mit Petitionen eine zivilrechtliche Gleichstellung gefordert hat. Jede Frau ist nämlich unter der Geschlechtsvormundschaft gestanden. Verheiratete Frauen haben nicht über ihr Vermögen oder ihr Einkommen verfügen können. Die Bewegung hat sich stark aus gewerblich tätigen Frauen, Bäuerinnen und gutsherrschaftlichen Frauen zusammengesetzt, die sehr gut Bescheid gewusst haben über die politische Situation und Modalitäten. Im Gegensatz zu den philanthropischen Vereinen, die von Männern gegründet worden sind, um Frauen die Fürsorgeaufgaben zuzuschieben, sind die Rechtsvereine nicht von Männern unterstützt worden. Um 1890 sind die zwei Strömungen dann zusammengeflossen in emanzipatorische Frauenorganisationen, die die rechtliche und politische Gleichstellung gefordert haben.
Une chanson pour faire la paix, une chanson pour retrouver un peu d'air, une chanson tant mieux, qui dit tout ça n'est qu'un jeu, une chanson cadeau, cadeau.
Annette Frey ist der sozialistischen Frauenbewegung nachgegangen. Entstanden in den 1880er Jahren, haben sich in den Arbeiterinnenvereinen Frauen organisiert, wo es keine gemischte Gewerkschaft für sie gegeben hat, wie zum Beispiel Dienstbotinnen und Tagelöhnerinnen, aber auch Ehefrauen von Arbeitern, die in ihrem Haushalt gearbeitet haben. Sie haben sich als Teil der klassenkämpferischen Arbeiterbewegung verstanden. 1917 ist der Arbeiterinnenverband in die SP integriert worden, hat dadurch seine vorherige Autonomie verloren und Anstrengungen für die Verbesserung der Situation der Arbeiterinnen sind von den sozialdemokratischen Männern nicht unterstützt worden. Aus dieser Malaise hat Annette Frey den Schluss gezogen, dass es innerhalb der Parteien auch heute eine autonome Frauengruppe brauche.
Une chanson pour faire la paix, une chanson pour retrouver un peu d'air, une chanson tant mieux, qui dit tout ça n'est qu'un jeu, une chanson cadeau, cadeau, pour avoir le cœur au chaud.
Auch Yvonne Vögeli, wo die Frauenstimmrechtsbewegung in der Schweiz nach 1945 angeschaut hat, ist zum Schluss gekommen, dass es eine autonome und radikale Frauenbewegung braucht, beziehungsweise gebraucht hat. Ihre These ist, dass erst die FBB, die Frauenbefreiungsbewegung, nach 1968 bewirkt hat, dass die Schweizer Männer den im Vergleich bescheidenen Forderungen der Stimmrechtsfrauen nachgegeben haben. Mann wollte verhindern, dass die gemässigten und die radikalen Feministinnen sich zusammentun. Was für eine patriarchalische Grosszügigkeit.
Une chanson velours, velours, une chanson amour, amour, une chanson pour faire un break, pour garder les pieds au sec. Il pleut. Une chanson lila lila, une chanson qui tend les bras, une chanson qui pense tout haut, qu'on est encore jeune et beau.
Das So viel also zu den präsentierten Ergebnissen der bisherigen Forschung zur Geschichte der Schweizer Frauenbewegung. Die eigentlichen Probleme fangen jetzt jedoch erst an. Man hat sehr viele Resultate, weiss einiges über die verschiedenen Strömungen und Kämpfe der Frauenbewegung. Doch was haben die verschiedenen Gruppen miteinander zu tun? Gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch wichtige Unterschiede? Eine traditionelle Abgrenzung ist die zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung. Die alten Feministinnen haben sie auch selber gemacht. Doch wie viel erklärt die Unterscheidung? Nach Meinung von Beatrice Mesmer sagt die Kategorie bürgerlich, bezogen zum Beispiel auf den BSF, den Bund Schweizerischer Frauenverein, der bis jetzt als bürgerliche Frauenorganisation gegolten hat, wenig aus.
Ich möchte Sie vor allem vor dem Begriff bürgerliche Frauenbewegung warnen. Es ist jetzt gesagt worden, im BSF gibt es also diese Hebammen. Im BSF sind aber auch die Stimmrechtsvereine und die Stimmrechtsvereine haben sehr viele sozialdemokratische Mitglieder überall. Das ist ja in allen lokalen Organisationen so. Sie haben Arbeiterinnen recht lange. Sie haben zum Teil Lehrerinnen, die gleichzeitig auch SP-Mitglieder sind. Im Lehrerinnenverein ist überparteilich organisiert, sodass man diese Legende, dass das in der Frühzeit ein bürgerlicher Dachverband wäre, schon einmal abbauen sollte.
Ähnlich stellt sich das Problem auch für die sogenannte proletarische oder sozialistische Frauenbewegung. Dort haben neben Arbeiterinnen auch Arbeiterfrauen, die im Haushalt gearbeitet haben, wie auch Frauen mit bürgerlichem Hintergrund, wie Lehrerinnen und Akademikerinnen mitgemacht. Erklärend die Begriffe also relativ wenig über die Zusammensetzung der verschiedenen Frauenorganisationen, so werden sie noch viel unschärfer, wenn es um die spezifische Lebenswirklichkeit der Frau geht. Der Begriff bürgerlich, proletarisch, entsprechend der Herrschaftsverhältnis im außerhäuslichen Bereich, der Klassenlage der Männer. Die Klassenlage der Frauen bestimmt sich jedoch nicht über den Zugang zu den Produktionsmitteln wie bei den Männern, sondern über ihre Anbindung an einen Mann, das heisst über ihre Sexualität. Die Frauen befinden sich in einer anderen wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Situation als die Männer. Sie verdienen weniger als ein Mann, haben kein Verfügungsrecht über ihr Vermögen und kein politisches Recht gehabt und sind verantwortlich für den Haushalt und die Kindererziehung. An der Podiumsdiskussion ist darum diskutiert worden, inwiefern die Zuordnung der Frauen zur Schicht oder Klasse von ihren Ehemännern oder Vätern in der historischen Sozialwissenschaft ein patriarchalischer Zugriff auf die Frauen ist. Das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern würde dadurch verschleiert. Dazu die Brigitte Schneck von Bern.
Ich glaube nicht, dass wir auf den Begriff bürgerlich und proletarisch so generell verzichten können, aber die Schwierigkeiten, die uns diese Klassenverortung der Frauen bereitet, sind enorm. Was ist nun ausschlaggebend für den Klassenstatus einer Frau? Ist es der Beruf ihres Mannes? Ist es ihr eigener Beruf, wenn sie, oft hat sie keinen? Ist es der Beruf ihres Vaters? Je nachdem, ob der Herr Kocka Aufstiegsmuster untersucht, über Heirat oder über Generationen verordnet er einmal die Frauen bei ihren Vätern, ein anderes Mal bei ihren Ehemännern. Ganz munter werden da die Frauen irgendwie verordnet. Es ist absolut unbefriedigend.
Wie man sieht und hört, sind Schwierigkeiten der Historikerinnen enorm, die Lebenswirklichkeiten der Frauen adäquat zu fassen und ihnen gerecht zu werden. Diskussion ist in vollem Gang, Lösungen gibt es bis jetzt keine. Doch eins ist klar, die historische Frauenforschung mit ihren Fragestellungen nach den spezifischen Erfahrungen und Lebensverhältnissen von Frauen wirft auch in diesen Bereichen neue Probleme auf, die bis anhin als ausgelotet und gesichert gelten haben. Heidi Witzig, die die grosse Podiumsdiskussion geleitet hat, fasst die neue Ausgangslage so zusammen.
Das ist an dem Frauenpodium schaurig schön herausgekommen. Dass zum Beispiel die Kategorien, die wir bis jetzt Frauenorganisationen eingeteilt haben, nämlich bürgerliche Frauenbewegung und proletarische Frauenbewegung, dass das völlig ungenügend ist. Da werden die Frauen eingeteilt nach der Klassenlage von ihren Männern oder allenfalls von ihren Vätern. Und die ganze spezielle Situation der Frau als Frau wird überhaupt nicht berücksichtigt bei diesen schematischen Darstellungen. Eine Frau ist als Frau immer abhängig von einem Mann. Sie wird immer in Abhängigkeit von einem Mann definiert und sie lebt auch so. Es ist fast ein bisschen ein feudaler Stand, also feudal im Sinn vom Mittelalter, was die Frau für ein Verhältnis hat zum Mann. Und alle die Fragen, die sich aus dem ergeben, aus der spezifisch fraulichen Abhängigkeit der Männer, die werden mit solchen Kategorien wie bürgerlich oder proletarisch nicht erfasst. Eine feministische Fragestellung ist jetzt, was für Kategorien müssen wir noch einführen, um zum Beispiel können erfassen, was alle Frauen miteinander verbunden hat, nämlich ihre gemeinsame Abhängigkeit der Männer. Die Ergebnisse von dem Podium haben auch gezeigt, dass man da noch nicht sehr weit ist. Das Problem ist erkannt, aber die Lösungen, die methodischen Lösungen, die sind also noch nicht gegeben. Aber gerade die Geschichte der Frauenorganisationen eignet sich besonders gut, um hier weiterzuforschen, weil man eben schon so viele Fakten kennt.
Töchter der guten Gesellschaft. Das ist der Titel der Dissertation von der Ursi Blosser und der Franziska Gerster. Sie haben die Frauenrolle und Mädchenerziehung untersucht im schweizerischen Grossbürgertum um 1900. Das Leben der Frauen aus dieser Schicht spielt sich ab auf dem Hintergrund von sozioökonomischen und ideologischen Prozessen, die im 18. Jahrhundert einsetzen. Das ist aufs Wesentlichste reduziert die Trennung vom Familienleben und vom Erwerbsleben. Es entstehen zwei voneinander verschiedene Bereiche, die streng geschlechtsspezifisch getrennt sind. Für die Aussenwelt, die Öffentlichkeit, die gesellschaftliche Produktion ist der Mann zuständig und in der familiären Sphäre, im privaten Binnenraum, ist die Frau tätig. Dementsprechend entsteht eine neue Ideologie der Geschlechter. Der Charakter von Mann und Frau wird aus der Biologie abgeleitet und naturwissenschaftlich begründet. Um die Jahrhundertwende hat die grossbürgerliche Frau einen dreifachen Lebensberuf ausgeübt. Als Hausfrau, als Gattin und als Mutter. Als Hausfrau hat sie den Haushalt organisiert. Sie selber ist von der körperlichen Arbeit freigestellt worden und hat höchstens einmal symbolisch selber eine Verrichtung im Haushalt zelebriert. Die Hausarbeit im eigentlichen Sinn ist erledigt worden von den Dienstbotinnen. Die Hausherrin war Managerin und hat so die ökonomische Position des höheren Bürgertums demonstriert. Als Mutter ist der Frau aus dem Grossbürgertum Zivilisierung und Disziplinierung der Kinder aufgetragen gsi. Der Erziehung ist dann glückt, wenn die Kinder Werte und Normen von dieser Schicht verinnerlicht und wenn sie Autorität und Hierarchie als selbstverständlich akzeptiert haben. Die Mütter selber haben nur einen kleinen Teil ihrer Zeit mit den Kindern verbracht, für die alltäglichen Versorgungen geschaut haben, Kindermädchen. Das bürgerliche Heim ist also in der Wüste als Gegenwelt zu der harten Aussenwelt konstruiert worden. Die Heim hat sich der Ehemann von seinem gestressten Geschäftsleben müssen erholen. Seine Frau, die nach der Geschlechterideologie quasi von Natur aus emotional und passiv, weich, hingebend und opferbereit hat müssen sein, hat ihm zu dienen gehabt als Quelle vom Glück. Ihre Aufgabe war es, seine Arbeitskraft in jeder Hinsicht zu reproduzieren. Sie musste auf ihren Mann sexuell anziehend wirken, aber nur gerade so wenig, dass es nicht bedrohlich geschonen hat. So hat sie ihre eigenen sexuellen und erotischen Regungen streng kontrollieren und auch dämpfend und unterdrückend auf den männlichen Trieb wirken, damit die Energien vom Mann sublimierend ins Geschäft einfließen und können verwertet werden für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg der Familie. Als Gattin war die grossbürgerliche Ehefrau auch zuständig für die Repräsentation des sozialen Status. Mehrere Mal am Tag hat sie müssen ihre Garderobe wechseln, um immer das Richtige im richtigen Moment anzuhaben. Aufwendige, vornehme Verhaltensregeln und Umgangsformen hat sie noch genauer und perfekter müssen beherrschen als der Mann, weil sie ist die Hüterin vom Anstand gsi und die Wärterin der Tugend. Als Dame vom Haus hat sie Visiten empfangen und abgestattet, Einladungen organisiert, vielfältige Briefverpflichtungen erledigt und sich den Aussenbeschäftigungen müssen widmen. Derige Repräsentationsverpflichtungen haben einen grossen Teil von ihrem Alltag eingenommen.
Ses plumes sur l'arbre qui se balance au gré d'un souffle nocturne plus loin. Un homme travaille soucieux de ne pas faiblir soudain. La machine avale ses doigts, trop longs à s'enfuir plus loin. Un colleur d'affiche reçoit quelques coups de trique pendant.
Bis eine Tochter aus dem Grossbürgertum so weit getrillt war, dass sie als Dame vom Haus alle ihre Aufgaben übernehmen konnte, hat sie einen langen Erziehungsweg gebraucht. Im zweiten Teil von ihrem Buch zeichnen Franziska Gerster und Dursi Blosser den ganzen Sozialisationsprozess der grossbürgerlichen Töchter nach. Mädchen haben sich von klein auf gesittet benehmen in der Gesellschaft von ihren Eltern und Verwandten. Zu ihnen haben sie meistens eine distanzierte und unkörperliche Beziehung gehabt. Mit den Mädchen war man im Allgemeinen strenger als mit den Buben. Sie mussten bescheiden, still und artig sein, ordentlich, pünktlich und sauber. Früher schon haben sie Handarbeiten geübt und an der Kindervisite, der Kindertanzstunde und am Kinderball sind sie schon in zartem Alter auf ihre späteren gesellschaftlichen Verpflichtungen vorbereitet worden und haben so schon von klein auf gelernt, sich den Regeln entsprechend zu benehmen. Mit 12 sind die Mädchen ins sogenannte Backfischalter gekommen. Das hat man angeschaut als Übergangszeit, wo sie nicht mehr Mädchen sind, aber auch noch nicht als junge Frau gegolten haben. In der Schule, häufig sind das Privatschulen, zum Teil aber auch öffentliche Schulen, sind sie zu strenger Selbstkontrolle erzogen worden. Neben dem Elternhaus und der Schule ist in diesem Alter der Kontakt zu Gleichaltrigen wichtig geworden. Man hat sehr darauf geachtet, dass die Mädchen von der guten Gesellschaft ihre Freizeit miteinander verbringen und unter ihresgleichen. Vermieden worden ist die Konfrontation mit anderen Lebensformen und Milieus. Als sogenannte Backfisch haben sich die Mädchen zusammengetan und ein Verein gegründet. Einmal in der Woche haben sich 5, 6 oder 7 Mädchen am Nachmittag getroffen und haben die Hand gearbeitet, aber auch musiziert oder einander Bücher vorgelesen. Das Vereinli hat noch einen gewissen Freiraum geboten, meistens der letzte in der Karriere von einer Tochter aus gutem Haus. Sie haben sich noch nicht müssen bedingungslos den Regeln anpassen und haben gelegentlich einmal dürfen ein bisschen aufmüpfig sein. Mit 16 sind die Mädchen konfirmiert worden. Von dann an haben sie müssen definitiv zur jungen Dame werden. Nach der Konfirmation sind sie für 1 oder 2 Jahre ins Pensionat geschickt worden, häufig ins Welschland. Dort sind sie unter ständiger Kontrolle und strenger Aufsicht gestanden. Peinlich ist geachtet worden auf Ordnung, Sauberkeit und Disziplin. Nicht vergeben ist das Pensionat auch Schleifschule genannt worden. Nach dieser Zeit ist die junge Dame dann in die Gesellschaft eingeführt worden, damit sie einen passenden Ehemann findet. In dieser Wartezeit ist sie neben Familie- und Verwandtenverpflichtungen allen möglichen Musikbeschäftigungen nachgegangen. Dazu haben gehört Lesen, Briefe schreiben oder die schönen Künste. In all diesen Beschäftigungen haben die bürgerlichen Töchter nicht dürfen eine Leidenschaft entwickeln oder eine wirkliche Kunst daraus machen. Sie haben alles ein bisschen dürfen können, aber immer dilettantisch müssen bleiben. Nach der Hochzeit fängt dann das Leben als Dame des Hauses an. Das hat bedeutet, in einem langen, genau geregelten Tagesablauf, ohne eigentlich zu arbeiten, dauernd rastlos beschäftigt zu sein. Die Anforderungen an eine verheiratete Frau aus der grossbürgerlichen Schicht sind widersprüchlich gewesen. Einerseits sind die Frau gemäss der zeitgenössischen Geschlechterideologie quasi von Natur aus Emotionalität und Passivität zugeschrieben worden und entsprechend haben sie sich müssen verhalten, um ihre Weiblichkeit zu erfüllen. Ihrem Mann und ihren Kind gegenüber hat sie müssen einfühlsam und spontan emotional sein, um so die Atmosphäre von Geborgenheit im bürgerlichen Privatheim zu schaffen. Auf der anderen Seite haben Aufgaben wie das Organisieren von einem aufwendigen grossbürgerlichen Haushalt ganz andere, eigentlich einem männlichen Charakter zugeschriebene Eigenschaften erfordert, zum Beispiel weitsichtiges Vorausdenken und Vorausplanen. In der Erziehung der Kinder war es nötig, sich die gefühlsmässige Zuneigung des Kindes zu sichern und das als subtiles Erziehungsmittel einzusetzen. Nicht spontan und emotional, sondern mit kühler Berechnung. Ebenfalls ein gutes Mass an Rationalität war dort unerlässlich, wo die Ehefrau musste als kontrollierende Instanz über das Treibleben von ihrem Ehemann wachen. Zum geschlechts- und schichtsgerechten Funktionieren haben die Frauen müssen irgendwie die Widersprüche aushalten und ertragen. Nicht allen ist das gelungen und viele Frauen sind diesen schizophrenen Anforderungen nicht gewachsen gewesen. Viele sind krank geworden und durchgetrüllt. Die Hysterie gilt geradezu als klassische Ausdrucksweise von Frauen aus den bürgerlichen Schichten. Eine der Möglichkeiten, sich gegen die Rollenzwänge zu wehren. Eine Form von Widerstand, die aber keine Veränderung der Bedingungen bewirkt, sondern letztlich in der Isolation und in der Psyche endet. Im Buch von der Ursi Blosser und der Franziska Gerster sind Frauenrollen und Sozialisation der Töchter ausführlich beschrieben. Der Titel des Buches heisst «Töchter der guten Gesellschaft». Es ist gerade letzte im Kronos Verlag Zürich rausgekommen und es ist in jeder Buchhandlung erhältlich oder kann dort bestellt werden.